Hallo. Sabine hatte schon gesagt, ich stehe heute zum ersten Mal hier vor euch und darf predigen. Und weil ich jetzt gerade schon merke, dass mit jeder Sekunde hier irgendwie mein Herz schneller schlägt und die Aufregung größer wird, würde ich gerne erstmal meine Bewunderung kundtun für jeden, der den Mut hat, hier hochzukommen und dann in so viel liebevolle und erwartungsfrohe Gesichter zu gucken und über Gottes Wort zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt alle beim Choral jetzt gut aufgepasst, denn inhaltlich zeigt es schon sehr viel von der Predigt oder auch die, die gestern Abend beim Lobpreisabend waren. Da ging es ja auch schon thematisch in diese Richtung. Weil mich vielleicht noch nicht jeder kennt, am Anfang kurz ein paar Sachen über mich. Mein Name ist Steffen. Ja, der Name war kostenlos und weil meine Mutter mal sehr sparsam war, musste sie ihn einfach nehmen. Ich feiere dieses Jahr mit meiner Frau den 20. Hochzeitstag und wir haben zu Hause zwei, wunderbare und liebevolle Mietnomaden, ja, die im besten Teenageralter unseren Alltag bereichern. Die Kreuzkirche hier in der Gemeinde ist seit 2006 unsere geistliche Heimat. Es hat also nur schlappe 18 Jahre gedauert, den Mut zu haben, hier hochzukommen. Wenn ich vor Publikum spreche, dann versuche ich eigentlich meine Aufregung immer dadurch zu kaschieren, dass ich viel rumlaufe und Gesten mache. Also tut mir jetzt schon mal leid für die Kameramänner, die heute ein bisschen mehr zu tun haben. Ja, und ich werde vielleicht zwischendurch mal eine Frage stellen. Ich weiß nicht, hat von euch schon mal eine Frage gestellt? Ja, okay, habe ich mir fast gedacht. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ja, also irdische Dinge, die ich nicht sehen oder berühren kann, die sind für mich nur sehr schwer begreifbar. Und so habe ich es mir angewöhnt, diese Dinge in etwas für mich Sichtbares zu verwandeln. Optimismus zum Beispiel. Optimismus, das ist für mich immer ein 93-jähriger Mann, der in ein Autohaus geht und beim Kauf eines Wagens auf Ratenzahlung besteht. Und seit ich ein kleines Kind bin, sind Abenteuergeschichten für mich super faszinierend, weil sie eben genau diese Vorstellungskraft so befeuern und weil man ganz tief in sie hinabtauchen kann. Und genau so eine Abenteuergeschichte habe ich euch heute mitgebracht. Und wie sich für eine richtige Abenteuergeschichte gehört, gibt es zu dieser Geschichte auch eine Karte. So, gehen wir einmal zurück. Entschuldigung, machen wir es so. Ich habe zur besseren Orientierung einfach mal die heutigen Ländergrenzen und Namen dazu genommen. Wir befinden uns im Jahr 49. Ich meine, die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Entschuldigung. Nach dem Jerusalemer Apostelkonvent, von dem in Apostelgeschichte 15 berichtet wird, macht sich Paulus von Antiochien aus auf seine zweite Missionsreise. Er will das eigentlich mit Barnabas tun. Aber kurz vor dem Aufbruch gibt es einen unvorhergesehenen Streit. Und Barnabas und Paulus trennen sich. Barnabas will daraufhin Silas als seinen Gefährten. Und so machen sie sich auf und steuern die neu gegründeten Gemeinden in Syrien und Zilizien an, um sie zu stärken und die gefassten Beschlüsse vom Konvent mitzuteilen. So kommen sie auch nach Derbe und Lystra, wo Paulus Timotheus als weiteren Begleiter wählt. Danach jedoch verläuft die Reise im Zickzackkurs. Denn zweimal interveniert der Geist, um die Reisepläne der Missionare zu durchkreuzen. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asia zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Paulus und seine Begleiter waren auf einer Mission. Sie hatten Pläne, sie hatten Karten, sie hatten GPS. Ja gut, okay, vielleicht kein GPS. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die drei Gefährten wussten eigentlich ganz genau, wo sie hingehen wollen. Doch dann kam der Heilige Geist und hielt sie zurück und sagte, da geht ihr nicht lang. Ihr geht in eine ganz andere Richtung. Zweimal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir schon vorstellen, wie enttäuscht und verwirrt man dann in dem Moment ist, wenn man nicht, ja, wenn der Plan nicht so aufgeht. Frage. Wer von euch hat schon mal ein Nein gehört? Vermutlich jeder. Wer hört gerne ein Nein? Vermutlich niemand. Jetzt gibt es natürlich Neins, mit denen kann man besser umgehen, und Neins, mit denen kann man weniger gut umgehen. Wenn ich darüber nachdenke, so in meiner Kindheit, so ein Nein, du darfst nicht länger aufbleiben, oder nein, es gibt jetzt nichts Süßes mehr nach dem Zähneputzen, das war total schrecklich. Aber je älter man geworden ist, desto besser konnte man mit dieser Art von Neins umgehen. Was ist aber mit den Neins, die sich auf Wünsche und Pläne auswirken, die wir so als Erwachsene haben oder auf dem Weg zum Erwachsenwerden? Was ist mit Neins, die wie Träume platzen, wie Nadeln, die auf Luftballons treffen? Gehen wir mal zurück zu dem Zeitpunkt, wo ihr aus der Schule raus seid oder einfach nur aus dem Elternhaus. Was waren denn da eure Wünsche, eure Pläne? Ging es einfach nur darum, eine Familie zu gründen, ein Haus zu bauen, mit der Liebe eures Lebens alt zu werden, die Welt bereisen, in die Politik zu gehen, um einfach mal besser zu machen als die da oben? Oder wolltest du es einfach nur dir und deinen Eltern beweisen, weil alle immer gesagt haben, aus dir wird ja nie etwas? Machen wir einen Sprung in das Heute und Jetzt, wo jeder so für sich ist. Was ist denn aus euren Plänen? Was ist aus euren Hoffnungen? Was ist denn aus euch geworden? Vielleicht machst du mittlerweile etwas völlig anderes als das, was du mal studiert oder gelernt hast. Vielleicht hast du aus dem elterlichen Betrieb ein großes Filialnetz geschaffen und lässt andere mittlerweile für dich arbeiten. Vielleicht hast du einen Umweltverein gegründet, engagierst dich ehrenamtlich und stattest dabei aber immer noch den Kredit für dein abgebrochenes Studium ab. Vielleicht bist du mittlerweile geschieden, weil, ja, warum eigentlich? Vielleicht verdienst du gutes Geld, lebst aber trotzdem irgendwie sparsam, bist eigentlich sogar ein bisschen geizig, weil das einfach auch in deiner Kindheit mit dem Geld nie so richtig funktioniert hat und du willst nicht mehr, dass es in so eine Situation kommt. Vielleicht hat sich alles zum Gegenteil verkehrt und du lebst ein Leben, was du dir gar nicht erträumt hättest. Vielleicht hast du alles auf eine Karte gesetzt und tatsächlich gewonnen. Vielleicht versuchst du es immer noch deinen Eltern zu beweisen, obwohl die schon längst verstorben sind. Vielleicht setzt eine Krankheit dir zu oder bei deinem Partner oder deiner Partnerin und die gemeinsame Zukunft ist ungewisser denn je. Vielleicht bist du immer wieder gescheitert und weißt eigentlich gar nicht so richtig warum. Lasst uns mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Nehmt mal gedanklich so einen Stift in die Hand und verbindet mal also die kleinen und großen Stationen und Ereignisse in eurem Leben so mit so ein paar Linien, wie man das früher von diesen kleinen Bildern kennt mit den Zahlen. Und jetzt behaltet dieses Bild mal kurz im Kopf. Ich nehme an, bei den meisten wird es nicht so aussehen. Es wird kein gerader Strich sein, keine Leiter, die immer nur nach oben gehen. Moment. Bei den meisten wird es wahrscheinlich eher so ein groß.
Schmeißt mich raus. Nein. Ich bin zu Gott gekommen. Ich will über Gott hören. Und ich bin teilweise in der Reihe.
Entschuldigung, das ist das Intro.
Ich habe keine Liebe mehr, kein echtes Feuer Gottes. Hier sitzt da wie
Stephanie. Ich bete mal für Steffen, ja, weil das ziemlich herausfordernd ist. Papa, danke, dass du Nina kennst und ihre Situation. Wir legen sie in deine Hand. Papa, wir danken dir für Steffen, den du wunderbar gebrauchst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt mit Frieden kommst, mit Ruhe und Freiheit, dass du das, was du vorbereitet hast und was die Gemeinde segnet, jetzt weiter sagen darfst. Amen.
Das Zickzack kennen wahrscheinlich eher Leute von euch. Bei den meisten wird es wahrscheinlich sogar eher so aussehen. Ja? Viele Drehungen im Kreis, oftmals auch vor und zurück. Und wenn man jetzt zurücktritt von diesem Gemälde und dann drauf guckt und sagt so, ich erkenne da gar keinen Plan, keine Struktur. Was will mir denn der Künstler eigentlich damit sagen? Dann empfiehlt es sich, mal unten rechts hinzusehen. Denn da steht der Name des Künstlers. Da steht Gott. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Das ist kein Bibelzitat, aber von Blaise Pascal. Das ist ein französischer Mathematiker, Physiker und christlicher Philosoph. Warum könntest denn Gott zum Lachen bringen, wenn du ihm von deinen Plänen erzählst? Ganz einfach, weil Gott schon einen Plan für dein Leben hat. Und ja, dieser Plan sieht nicht für jeden gleich aus. Und dieser Plan wird dir nicht immer gefallen. Manchmal bringt er dich auch zur Verzweiflung. Jetzt kommt der schwere Teil. Wenn ich an meine eigenen Pläne denke, hatte Gott, glaube ich, jede Menge zum Lachen. Ich bin in einem atheistischen Haushalt groß geworden. Meine Eltern waren verlässlich, sie konnten mich immer auf sie verlassen. Sie waren auf ihre Art und Weise liebevoll, aber ja, nie so herzlich, wie man das vielleicht emotionsmäßig erwarten würde. Und das ist vielleicht einer der Gründe dafür, warum ich so ein Kopfmensch geworden bin, der eigentlich, also die Leute, die man quasi erst alles zerdenken müssen, bevor sie dann handeln können. Und mit 16 war ich eigentlich auch wirklich dann, weil ich das alles zerdacht hatte, der festen Überzeugung, ich werde nicht heiraten. Mit 16,5 stellt mir Gott die Frau an die Seite, die ich nach 6 Wochen frage, ob sie mich heiraten will. Mit 23 waren die Ärzte der festen Überzeugung, dass wir keine Kinder haben können. Und mit 25 sind zum ersten Mal Eltern geworden. Mit 39 waren wir beide der festen Überzeugung, dass wir ganz, ganz alt werden. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, die Welt bereisen. Und jetzt, fast 2 Jahre später, haben wir immer noch keine Diagnose für die Symptome, die meine Frau begleiten. Und dann kommt eines Tages so eine nervige Push-Nachricht von der Bibel-App, die du selten öffnest, und dann steht da, sag ja zu seinem Nein. Und die erzählt über Apostelgeschichte 16, Vers 7 in ganz wenigen Sätzen, so wie du es noch nie gehört hast. Und das führt dann dazu, dass du nicht mehr jeden Morgen weinst, dass du nicht mehr jeden Tag anklagst, sondern das führt dazu, dass du Vertrauen gewinnst und dieses Wort auch unbedingt weitersagen willst und dass du dann eines Sonntags morgens hier vor der Gemeinde stehst. Und dann schreibt dir am Vorabend dein Vater, für den das hier alles überhaupt keine Rolle spielt, dass er dir alles Gute wünscht und dass er weiß, dass es ein Erfolg wird. Wir haben einen begrenzten Blick. Ja? Wir gucken immer nur aus einer menschlichen Perspektive und verstehen unsere Umstände nicht. Warum sagt denn Gott Nein zu dem Partner, der doch eigentlich perfekt für mich war? Warum sagt Gott Nein zu dem Job, den ich mir immer gewünscht habe? Warum sagt er Nein zu der Heilung meiner Krankheit? Warum sagt er Nein zu der Wohnung, für die wir uns so lange gefreut haben? Warum sagt er Nein zu dem Kind, was wir uns immer gewünscht haben? Warum sagt er, die Liste könnte noch seitenlang weitergehen. Ich denke, wir kennen alle diese Momente, wo wir Schmerz spüren, wo wir Unverständnis spüren und wo dann auf einmal ganz, ganz tiefste Finsternis in uns herrscht. Und dann ist es eigentlich ein riesengroßer Trost zu wissen, dass Gott alles in seiner Hand hält. Er hat uns von Geburt an einen liebevollen Weg geplant und diesem Plan können wir vertrauen. Wenn du auf dein Leben so herabsehen könntest, wie es Gott tut, dann würden sich einige eurer Gebetsliegen massiv ändern. Weil wir kennen die ungewollten Konsequenzen nicht. Gott kennt sie aber schon. Vielleicht sagt Gott Nein zu deinem Gebet, aber er sagt Ja zu dir. Wisst ihr, was das größte Gebet von Paulus war? Paulus sagte, hey, ich will nach Rom gehen, ich will ins Kolosseum, ich will dort predigen, ich will den Leuten die gute Nachricht bringen. Und ich bin mir sicher, Paulus hat sich seine Reise nach Rom ganz anders vorgestellt und vor allen Dingen nicht, dass er in Ketten im Gefängnis sitzen würde. Aber Paulus hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Er hat Briefe geschrieben an die ganzen Gemeinden im Römischen Reich. Und als Resultat davon haben wir den größten Teil des Neuen Testamentes. Frage, was denkt ihr, was hätte größeren Impact oder Einfluss gehabt? Wenn Paulus ins Kolosseum gegangen wäre und dort gepredigt hätte, oder wenn er Briefe geschrieben hätte, die wir heute 2000 Jahre später immer noch lesen und studieren können. Da hatte Gott einfach eine größere Perspektive für Paulus. Paulus dachte sich, Gott, warum lässt du mich das denn nicht tun? Warum lässt du mich nicht predigen? Dafür bin ich doch geschaffen. Ich bin so ein Redner, ich kann das richtig gut. Lass mich doch ins Kolosseum gehen. Und Gott sagt, ich habe noch einen besseren Plan. Ich habe noch eine bessere Perspektive. Er bewahrt die, die gerecht handeln und behütet die, die ihm treu sind. Was bedeutet Gottes Bewahrung? Wenn Gott dich behütet und bewahrt, heißt das nicht, dass er dich aus jedem Schlamassel herausholt. Aber er lässt dich auch nicht darin untergehen. Denken wir an Daniel, der gebetet hat, hey Gott, lass mich bitte nicht in diese Löwengrube gehen. Aber Gott ließ es zu. Aber dann verschloss er den Löwen das Maul. Oder denken wir an die drei jüdischen Männer, die in den Feuerofen mussten. Gott ließ es zu, dass sie durchgehen, aber sie verbrannten nicht. Nur ihre Fesseln aus Seil wurden verbrannt. Und manchmal müssen wir auch durch so eine Feuerprobe durch, weil wir sinnbildlich gefesselt sind von einer Beziehung, einer Angst oder einer Gewohnheit. Und wenn wir durch diese Feuerprobe hindurchkommen, dann sind unsere Fesseln verbrannt und wir erleben eine ganz neue Freiheit. Das bedeutet es, wenn Gott dich behütet und bewahrt. Er hält dich nicht von allem fern, aber er geht mit dir dadurch. Kleinen Moment. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Wir lesen hier Wege. Das ist Plural. Es gibt nicht nur einen Weg für Gott. Er hat immer mehrere Wege, seine Dinge zu tun. Und wenn wir Gott bitten, dann denken wir, dass es immer nur eine Möglichkeit gibt. Aber es gibt für Gott unzählige Wege. Für mich ist das immer so ein bisschen wie bei Google Maps. Ja? Nur, dass hier eigentlich das Ziel schon fest eingegeben ist von Gott. Das ist nämlich der Plan von Gott und wir können einfach auf dem besten Weg dorthin diesem Weg folgen. Und selbst wenn wir mal falsch abbiegen, Oder wenn eine Baustelle da ist und wir müssen plötzlich einen größeren Umweg fahren oder sitzen in der Sackgasse fest. Gott kennt alle Wege und kann uns zurückführen auf den richtigen Pfad. Unsere Möglichkeiten sind einfach begrenzt, aber Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt und voller Variantenreichtum. Und Gott kann eben nicht nur auf eine Art antworten. Er sagt zwar, ich erhöre dein Gebet, aber auf eine andere Art und Weise. In Jeremia 33,3 steht, ruf mich an, so will ich dir vielleicht antworten. Nee, da steht nicht vielleicht. Da steht auch nicht möglicherweise oder sonst irgendwas. Da steht, ruf mich an, so will ich dir antworten. Und eindeutiger geht es doch eigentlich gar nicht. Gott beantwortet jedes Gebet. Aber er antwortet eben nicht immer mit Ja. Nein ist eben auch eine Antwort. Noch nicht ist auch eine Antwort. Aber ich weiß, er wird niemals sagen,
weiß ich nicht, Digga.
Das Problem ist, wir möchten, dass Gott immer auf eine bevorzugte Art und Weise reagiert. Wir möchten nicht nur sagen, was er tun soll, sondern auch, wie er es tun soll. Und das ist eigentlich ziemlich arrogant. Überlassen wir ihm doch einfach die Verpackung seiner Antwort. Ja? Lassen wir ihn entscheiden über das Was und das Wann. Gott möchte immer den besten Weg für uns. Und der beste Weg ist der, der dir hilft zu wachsen. Und manchmal hilft er dir beim Wachsen, indem er seine Antwort noch hinauszögert. Wenn Gott jedes Gebet sofort erhören würde, dann wäre er nicht mehr als ein Spielautomat, wo ich einfach nur den Hebel runterdrücken muss und dann kommt unten ein Gewinn raus. Gott ist aber kein Spielautomat. Gott möchte, dass du wächst und deswegen sagt er dir, ich gebe dir die Antwort auf meine Art und Weise. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Gott hat eine Ewigkeitszeit für seine Verheißung. Hör doch auf zu beten, Herr, segne meine Pläne. Bete doch viel lieber, Herr, ich möchte deinen Plan für mein Leben. Gott sagt nein, wenn er größere Ziele hat und er lässt nicht zu, dass deine Pläne seine Ziele für dein Leben durchkreuzen. Gott muss sich dabei nicht erklären, er muss nicht fragen, ob du damit einverstanden bist. Ich kann dir sagen, alles, was Gott tut, hat einen Sinn und auch deine Probleme. Paulus, der so gesegnet war, dass Gott durch ihn viele Wunder hat geschehen lassen, wurde nicht von seinem Leiden erlöst, als er Gott darum bat. Jesus wurde nicht von seiner Aufgabe befreit, als er den Herrn bat, dass der bittere Kelch doch an ihm vorbeigehen möge. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit einbringen. An dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Manchmal sagt Gott einfach nein und wir können nichts dagegen tun. Wenn es nach mir gehen würde, sollte Gott am besten jedes meiner Gebete mit Ja beantworten. Aber manchmal, egal wie gut die Sache ist, um die ich ihn bitte, er sagt Nein. Und als Menschen reagieren wir auf so ein Nein eigentlich immer auf eine der drei Arten, dass wir sagen, wir weisen seine Antwort zurück, versuchen es dennoch und werden scheitern auf die eine oder andere Art und Weise. Wir weisen sogar Gott in Gänze zurück und versuchen es dennoch und werden scheitern auf die eine oder andere Art und Weise. Oder wir versuchen ihn ja, zu beknien, zu betteln, versuchen ihn zu manipulieren, dass er vielleicht doch noch seine Meinung ändert. Aber es gibt auch noch eine vierte Art, wie wir reagieren können. Wir können Ja sagen zu seinem Nein. Es geht nicht weiter. Jetzt. Hört auf, ruft er und erkennt, dass ich Gott bin. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Echte Hingabe heißt, sich einzugestehen, dass Gott weiser ist und dass er gut ist. Sich in Liebe ihm zu unterwerfen, heißt, dass ich mir eingestehen muss, dass Gott einfach besser weiß, was gut für mich ist. Und dass wir eine innere Genugtuung haben können, zu wissen, dass alles gut wird und Gott immer für uns ist, auch in seinen Neins. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Da steht nicht, dass alle Dinge gut sind. Da steht, dass sie zum Besten dienen. Wir müssen Gottes Antwort nicht verstehen. Wir müssen nur wissen, dass sie aus Liebe gegeben wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Gehirn ist nicht groß genug dafür. Das ist so ein bisschen, als würden eine Ameise versuchen, das Internet zu verstehen. Das Gehirn ist einfach nicht groß genug dafür, Gottes Wege zu verstehen. Und im Prinzip gibt es nur zwei Gewissheiten. Du hast in deinem Leben nichts erreicht, was Gott nicht für dich vorgesehen hat. Und du hast in deinem Leben noch nicht alles erreicht, was Gott für dich vorgesehen hat. Gott, oder andersrum gefragt, wofür hast du immer bisher gebetet und es ist noch nicht passiert? Ja? Denke dran, Gott hat eine größere Perspektive. Er kann dich vor den ungesehenen Gefahren beschützen. Und er wird dir die Gnade und die Kraft schenken, mit jedweder Situation umzugehen. Unsere Pläne haben aber nur dann eine Chance, wenn sie auch Gottes Plan für dein Leben entsprechen. Wenn das nicht der Fall ist, können wir es noch so bemühen, aber das Ergebnis liegt nicht in unserer Macht. Also haftet nicht am Ergebnis eurer Bemühungen und freut euch über das, was geschieht. Es könnte vielleicht sogar noch besser werden als das, was ihr euch vorstellen könnt. Als mich Sabine vor dem zur Vorbereitung gefragt hat, was für ein Choral ich mir vorstellen könnte, habe ich gesagt, ich lege das in deine Hände, ich bin da nicht so textsicher, und sie hat eigentlich den perfekten Choral rausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob ihr der Fakt bewusst ist, aber die Anfangswörter der 12 Strophen des Chorals Befiehl deine Wege bilden den Psalm 37,5. Einen solchen Aufbau nennt man übrigens Akrostichon. Psalm 37,5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Lasst mich mit einer Frage abschließen. Kannst du dich entscheiden, bewusst Ja zu sagen zu Gottes Nein? Oder kämpfst du noch mit ihm, wie Jakob es einst tat, und ringst mit ihm um seine Entscheidung. Dann empfehle ich dir, vielleicht mal die Fäuste zu senken, offen zu sein, trotzdem alles zu geben, aber sich einfach darüber zu freuen, was Gottes Weg für dich bedeuten kann. Oder um das Bild mit den Luftballons nochmal aufzugreifen, vielleicht lässt du deinen eigenen Luftballon einfach los und nimmst den Luftballon, den Gott dir hinhält. Und vielleicht siehst du dann auch irgendwo den 93-jährigen Mann namens Optimismus, wie er dir mit dem Autoschlüssel in der Hand zuwinkt. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Amen.